Ich stehe jetzt hier in der Küche mit Jakob Schmidt und Daniel Reifecker. Das Lokal, das Restaurant heißt Schrei oder Das Schrei.
Mhm.
Ja, und ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Also es gibt keine Speisekarte, es gibt keinen Kellner, es gibt keinen Sommelier. Es gibt nur euch beide und ihr macht's alles.
Richtig.
Was ist da das Konzept?
Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Also wir versuchen das sozusagen relativ einfach zu halten. Das heißt, man kommt am Abend bei uns rein, nimmt Platz bei uns, es schaut bei uns auch etwas anders aus als wahrscheinlich in jedem anderen Restaurant, wo man sozusagen solche Menüs bekommt wie bei uns. Man nimmt Platz, dann gibt es die Auswahl zwischen den Menüs. Also wir haben 3, 4, 5 oder 6 Gänge. Das Ganze kann man dann bekommen mit einer Weinbegleitung oder sich auch eine schöne Flasche aus unserem Weinkühlschrank aussuchen. Genau, dann ist es recht unkompliziert. Also es ist ein Überraschungsmenü. Man weiß vorher nicht, was man bekommt. Also man kommt bei uns rein und wird total überrascht von den Getränken, also vom Wein als auch vom Essen. Und wir versuchen halt einfach immer saisonal zu kochen. Das, was wir gerade bekommen, was gerade da ist, das gibt es auch dann am Abend. Kann sein, dass die einen im Hauptgang Wild bekommen, die anderen bekommen ein Rind. Also wir sind da super flexibel und versuchen da einfach so frisch und so kreativ wie möglich zu kochen.
Jetzt gibt es euch, glaube ich, schon ein Jahr hier. Und wissen eure Gäste das schon, die Leute, die hierher kommen, dass sie vorher nicht wissen, was es zum Essen gibt?
Ja, also die meisten sind darauf eingestellt, weil wir auch, was für uns super positiv ist, ist, dass die meisten Gäste über Mundpropaganda zu uns kommen, also fast ausschließlich. Das hat sich total gut entwickelt und daher wissen die meisten ungefähr, was sie erwartet. Manche sind etwas überrascht, aber wir haben eigentlich kaum Gäste, die jetzt irgendwie da das ablehnen oder so. Also die meisten sind sehr offen, unsere Gäste.
Und kommen die dann manchmal auch wieder?
Ja, meistens. Die meisten kommen
Gott sei
wieder,
Dank.
Ja, zum Glück.
Ja, sehr gut. Was gibt es denn dann heute?
Also wir machen heute gemeinsam unsere Vorspeise in unserem Menü heute. Das wäre unsere Lachsforelle. Die beizen wir ein und formen die dann zu einer Rose sozusagen mit Gurke und Apfel. Dazu gibt es eine Vinaigrette von geräucherten Tomate und Dillöl. Da ist ein bisschen frische Rettich drinnen, frische Gurke. Genau, ganz frisches und genau.
Das
Gericht.
Das klingt doch gut. Wo ist die Lachsforelle jetzt?
Die Lachsforelle ist gebeizt. Also wir bereiten die quasi vor, die muss über Nacht beizen. Das heißt, du hast die Lachsforelle, filetierst sie ganz normal. Die Haut wird dann von uns getrocknet und gepofft. Also die ist dann wie so eine Art Chip. Einfach, dass man dann in dem Gericht so einen schönen Crunch hat. Schaut ganz witzig aus.
Das ist dann auch bei der Vorspeise dabei?
Ja, genau, ist bei der Vorspeise dabei. Wir versuchen eigentlich grundsätzlich alles von dem Tier herzunehmen. Das heißt, wir kriegen die Lachsforelle ja ganz. Das heißt, wir machen aus den Knochen so einen Fond. Aus dem Fond ziehen wir dann ja auch die Basis eben auch für die Vinaigrette mit der geräucherten Tomate. Die Haut eben, die nehmen wir her, die wird getrocknet und dann eben frittiert, damit wir so einen schönen Crunch haben. Genau, und die wird dann über Nacht gebeizt. Wir haben auch, die wird ganz, ganz simpel mit Salz und Zucker, also 2 Teile Salz, 1 Teil Zucker wird die gebeizt und mit Olivenöl bestrichen und dann einfach über Nacht schön ziehen lassen. Wir versuchen da relativ wenig andere Aromen reinzubringen. Das heißt, wir geben da jetzt kein Dill oder Orange oder so mit beim Beizen, weil wir ja in dem Gericht selber schon so viele Aromen haben, dass dann die Lachsforelle eigentlich für sich selbst stehen sollte und genau, dass das dann nicht zu verfälscht wird einfach.
Okay, und das ist sie schon hier auf dem
Genau, das ist schon die Lachsforelle. Mhm. Also die ist jetzt schon quasi über Nacht gezogen. Die Haut haben wir abgezogen aus der Haut. Die geben
das
wir
nicht, das habe ich schon erklärt.
Genau, machen wir die Chips draus. Und genau, wir werden die ganze Lachsforelle jetzt gleich einrollen.
Das schaut nach einer glitschigen Angelegenheit aus.
Ja, deswegen brauche ich jetzt mal ein bisschen Kontrolle, damit man das abtupfen kann.
Ah, da sieht man richtig, wie die im Olivenöl eigentlich schwimmt teilweise.
Ja, genau. Also sie muss schon schön bedeckt sein, dass die auch, dass das alles schön einzieht und dass das Fleisch einfach auch schön geschützt bleibt und dann nicht zu sehr austrocknet. Und dass sie einfach schön geschmeidig wird auch. Abtupfen das Ganze.
Also mit Küchenrolle abtupfen, dass es nicht ganz so glitschig
genau.
ist.
Dass man den einfach schön schneiden kann. Und dann. Okay. Genau, im ersten Schritt.
Das Messer muss wahrscheinlich schön scharf sein, oder?
Das hilft ganz gut, ja, wenn das schön scharf ist, dass man den Fisch nicht zwar irgendwie auseinanderreißt, dass man wirklich so schöne Tranchen hat, sozusagen.
Das sind so ungefähr 2 mm, oder?
Genau. Dass wir die dann im nächsten Schritt
heruntergeschnitten.
Genau. Schneiden wir die dann schön herunter.
Wo kommt denn euer Lachs her?
Prinzipiell kommt der Fisch bei uns meistens aus Österreich, weil wir hauptsächlich eigentlich mit Süßwasserfischen kochen. Der ist jetzt vom Holzinger Fisch. Genauso, wir kaufen ihn bei unseren lokalen Großmärkten und Lieferanten ein. Das hat immer Top-Qualität. Schmeckt man auch sofort. Also.
Und während du da den super. Fisch schneidest, sehe ich, der Daniel tut schon Gurken reiben und sogar kosten.
Genau.
Musst du das machen, um zu schauen, ob die ganz frisch sind?
Tatsächlich koste ich, weil ich ein verfressener Lackel bin. Nein, es ist grundsätzlich
was
ist es so,
natürlich nicht
dass man
sieht.
Nicht sieht. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich permanent eigentlich die Dinge probiert, auch ganz unbewusst. Also es ist so eine Bewegung, die einfach sofort alles zum Mund. Aber genau die Gurke, die reiben wir runter. Also die Lachsforelle wird ja quasi schön eingerollt. Das schaut ja dann am Ende aus, sollte es wie so eine Rose sein. Damit es aber sich auch dann ein bisschen farblich abhebt und vor allen Dingen auch im Geschmack und einfach in der ganzen in der Konsistenz etc. Rollen wir quasi die heruntergehobelte Gurke mit rein. Die Gurke wird auch nicht behandelt, das heißt, wir nehmen wirklich die rohe Gurke her, einfach damit wir die Konsistenz behalten. Sollten wir die jetzt einsalzen oder irgendwie marinieren, dann wird die einfach so, ja, verliert diese Konsistenz und wird so schwammig. Wir wollen aber eine schön feste Gurke, dass man nachher, wenn man die Lachsforelle isst, einfach auch dann dieses Spiel hat aus diesen verschiedenen Konsistenzen. Mhm. Genau, den Biss aus der Gurke, den Biss vom Apfel, die Frische, die Säure und dann einfach die Fischigkeit.
Und bleibt dann deswegen auch die Schale drauf von der Gurke?
Die Schale bleibt drauf. Ich find, das ist immer so ein Ding, man schält die Gurke ganz oft, aber es reicht ja im Prinzip, wenn man sie schön wäscht. Also, und vor allen Dingen hat man ja so erstens mal eine schöne Farbe. Also es gibt dementsprechend auch Akzente. Abgesehen davon weiß man ja auch, dass viele Inhaltsstoffe sich unter der Schale oder gerade in der Schale verbergen. Also dementsprechend sind wir da ganz unaufgeregt.
Okay, der Jakob ist schon beim Apfelschälen.
Genau.
Wenn ich sehe, ihr macht das alles hier von Handarbeit und ihr seid nur zu zweit, kriegt ihr dann hier einen Stress am Abend?
Naja, also prinzipiell ist es so, wir dadurch unserem Konzept können wir das relativ gut kalkulieren. Also dadurch, dass wir nur ein Menü haben.
Jetzt muss ich fragen, was ist das für eine interessante Maschine?
Genau, das wollte ich auch noch erklären. Das ist, kommt eigentlich
kommt quasi eine Riesenbohrer in
aus, aus Japan. Das ist so ein Gemüse, soll man sagen, Hobel oder so ein Schneider. Da ist eine Kurbel dran, genau. Schraubt man sozusagen dann in das Gemüse oder was man auch immer damit schneidet rein. Und kann da jetzt super schöne lange Bahnen runter hobeln. Jetzt sind wir die ersten los.
Dann hauchdünn?
Genau, ganz hauchdünne Bahnen kann man da runter schneiden.
Endlosbahnen sozusagen,
genau.
Das ist ja spannend.
Es gibt uns einfach die Möglichkeit, dass man da mit dem Gemüse natürlich spielt und dann nochmal andere Formen reinbringt und einfach das Gericht nochmal ganz nett gestalten kann. Ja. Und das werden wir dann so überlappen. Mhm. Das ist jetzt der dritte Bestandteil sozusagen nach der Gurke und der
Und das wird dann rund ausgestochen, der zusammengelegte Apfel, auch dünn geschnitten.
Rund aus. Und dann können wir das Ganze nochmal in so Halbkreise schneiden.
Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen wegen Abend, weil wir ja nur zu zweit sind. Wir versuchen ja nicht nur dadurch, dass wir wissen, wir können uns nur auf uns selbst verlassen, versuchen wir natürlich das Menü so einfach wie möglich für uns zu halten. Das heißt, wir versuchen ja gewisse Handgriffe, gewisse Automatismen einfach einzuführen, dass du weißt, okay, du hast eine Vorspeise, da hast du eine Lachsforelle, die kannst du am Abend, bevor der Service losgeht, bauen wir die zusammen. Das heißt, das ist ja dann nur mehr am Ende des Tages, ist es ja, was für uns der Hauptprozess ist, ist die Mise en Place. Also wenn quasi die Vorbereitung steht, dann können wir so gut es geht, das zu zweit machen. Würden wir jetzt am Abend viele Dinge à la minute machen, das heißt die Lachsforelle am Abend frisch rollen etc., dann bräuchte man natürlich mehr Hände. Dementsprechend, je besser wir uns vorbereiten am Vormittag, desto schöner geht es dann auch zu schicken, weil natürlich jeden Tag, jeden Abend haltet andere Herausforderungen für uns bereit. Gäste sind grundsätzlich immer verschieden, haben andere Erwartungen an uns und um die zu erfüllen, müssen wir halt schauen, dass wir natürlich am Abend so gut wie es geht vorbereitet sind und dementsprechend dann auch flexibel sind, falls was ist. Obwohl wir eh so, glaube ich, relativ unflexibel sind, aber wir probieren es zumindest, ja.
Ist einer von euch beiden dann der Chef hier herinnen oder? Es muss ja eigentlich in der Küche immer eine klare Rangordnung
ja,
geben.
Ja, es ist so, weil man kann ja uns jetzt tatsächlich nicht mit anderen Restaurants vergleichen und das wollen wir auch nicht. Wir kommunizieren es auch ganz klar, dass auch ein Besuch im Schrei ist nicht ein normaler Restaurantbesuch, wo man sagt, okay, man geht jetzt ins Restaurant sowieso und dann geht man ins Restaurant der Schrei und dann ist es dort so wie überall anders. Also unsere Strukturen sind ja ganz anders. Wir müssen uns natürlich am Abend aufteilen. Wir können natürlich uns schwer beide auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, der Jakob übernimmt dann den Service. Der Jakob übernimmt das mit den Gästen, er übernimmt das mit dem Wein. Und in der Küche steht dann am Abend mehr ich. Der Grund ist ja auch, dass wir am Anfang das so geplant haben, eigentlich, hätte Selbstbedienung werden sollen. Und das funktioniert aber nicht. Das war eine Idee, die dann ganz schnell wieder verworfen worden ist. Aber ja, am Abend bin ich in der Küche und der Jakob ist im Service. Aber wenn wir jetzt mehrere Hauptgänge anrichten oder mehrere Vorspeisen, kommt der Jakob und hilft mir, also richtet dann mit an, weil wir ja, deswegen haben wir uns ja auch den Pass so reinbaut in den Restaurantbereich, dass wir quasi flexibel sind. Also wir versuchen uns auch da wieder so Strukturen zu schaffen, dass man es zu zweit schaffen kann.
Boah, und jetzt sehe ich, die Vorspeise nimmt schon im wahrsten Sinn des Wortes Form an.
Genau, also wir haben jetzt schon unsere erste Rose fertig. Genau, also wir schichten sozusagen den Lachs, den wir ganz dünn geschnitten haben.
Jetzt der Länge nach, also dass er möglichst lang wird, oder?
Genau, also wir legen da diese Tranchen nacheinander so überlappend auf. Genau, und dann kommt die nächste Schicht mit dem
Halbkreisäpfel.
Genau. Ja. Den schichten wir dann auf die Lachsforelle. Den sprühen wir auch immer mit ein bisschen Zitronensaft ein, dass der schön auch seine Farbe behält und nicht bräunlich wird. Und natürlich.
Und dann die knackigen Gurkenscheiben.
Genau, da kommen die Gurken drauf. Und dann kann man das auch schon zur Rose rollen, das Ganze.
Genau. Einsprühen, oder? Mhm. Ah ja, super.
Und draufsprühen. Bleibt das alles schön grün und knackig.
Zu einer hellgrünen, lachsfärbigen Rose.
Genau. Das ist sozusagen die Grundbasis für unsere Vorspeise. Also das ist das Hauptprodukt, worum es dann eigentlich geht bei dem Ganzen.
Wie viel so Vorspeisen gehen da aus einem Lachsfilet heraus?
Ich sage mal, aus einem Filet kriegen wir ungefähr 7-8 Portionen raus. Genauso für einen Abend brauchen wir ungefähr, je nach Größe, einen ganzen Fisch, sprich zwei Filets.
Und der Apfel war jetzt, glaube ich, ein Granny Smith Apfel. Genau, ist das wichtig für den Geschmack? Oder?
Ja, prinzipiell kann man es auch mit einem Gala Apfel zum Beispiel machen oder sowas. Aber der Granny Smith hat halt die angenehme Säure, die halt bei dem Gericht ganz gut ist. Und ist einfach ein bisschen frischer in dem Ganzen, fügt sich da ein bisschen besser ein.
Was machst du da, Daniel?
Genau, ich schäle jetzt einen Rettich. Wir haben hier eine Vinaigrette aus geräucherten Tomaten, dann eben die Reduktion der geräucherten bzw. gerösteten Fischknochen. Und die Vinaigrette wird dann abgebunden und wir geben aber zum Schluss dann noch ein bisschen Rettich, Gurkenwürfel, gehackten Dill, Zitronenzest und Zitronensaft rein, um dem Ganzen einfach nochmal so diesen Kick zu geben und dem Ganzen auch einfach so ein rundes Format dann einfach zu geben als Gericht selber. Ja.
Wird nicht mit Raffinesse gespart.
Ne? Nein, auf keinen Fall. Es geht ja auch um eine gewisse Erwartungshaltung. Also wir versuchen ja auch eine gewisse Stilistik zu etablieren. Also wir versuchen ja einen Geschmack zu erschaffen, den die Leute sofort mit uns ja auch in Verbindung bringen. Das heißt, die Leute sollen wissen, das schmeckt, so schmeckt es im Schrei. Also wir versuchen da ja einen gewissen Ruf zu verdienen und uns zu etablieren. Dementsprechend versucht man halt schon auch so weit nachzudenken und die Gerichte so weit zu kreieren und uns da so Mühe zu geben, dass die Leute sagen, boah, das hat so Wumms, das ist ein Schreigericht, das hat so Power, das ist von den Jungs. Also da wollen wir schon versuchen, uns irgendwo Namen zu machen.
Was ganz was Besonderes bei euch ist ja auch, wie das Lokal ausschaut. Du hast es selbst jetzt erst schon gesagt, es schaut ganz anders aus bei euch als überall sonst. Es ist ja ein altes Lokal eigentlich, sonst leer stehen würde.
Genau, ja, richtig.
Und es hat so einen gewissen, wie soll man sagen, Vintage-Charme.
Also grundsätzlich ist es ja, wir sind in einer alten Hauserstube, was ja eine Institution war über die letzten Jahrzehnte. Also, aber es hat mit dem, was wir machen, relativ wenig zu tun. Wir haben wirklich nur die Chance ergriffen, das Lokal quasi jetzt übergangsmäßig temporär einfach noch zu bespielen und machen einfach das Beste draus. Also es ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Atmosphäre da herinnen. Viele Dinge wird man schon erkennen, passen eigentlich nicht ganz zusammen. Für uns ist aber natürlich der Punkt, wir wissen, das Gebäude wird abgerissen. Alles, was du da investierst du natürlich irgendwann in die Birne und das tut natürlich dann weh. Das heißt, wir versuchen wirklich nur mit den minimalistischen Dingen ein paar Akzente zu setzen und was halt das Wichtigste ist, es muss halt sauber sein und es muss halt einfach, wie gesagt, dass das Lokal seine Schwächen hat, das wissen wir ganz genau, aber wir machen das trotzdem. Und aber auch das ist wieder so ein bisschen ein Charme, oder? Dass ein Lokal sowas, das nicht das verspricht oder hergibt, dann trotzdem dich beim Essen und beim Trinken überzeugt. Und das ist ja auch unsere Aufgabe jetzt für die nächsten Monate noch, dass wir die Leute am Teller und im Glas überzeugen und mit uns und gar nicht mit dem Lokal, da wollen wir uns gar nicht drauf versteifen, weil im besten Fall haben wir ja nächstes Jahr dann was Neues, was hoffentlich ein bisschen durchgestylter ist wie das Lokal, in dem wir jetzt gerade sind. Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich die einen, die das total cool finden, die sagen, boah, so lässig, eure Toiletten, da hängt noch der Aschenbecher von früher, wie cool ist das? Und es gibt natürlich Leute, die sich daran natürlich anstoßen, aber aus Erfahrung.
Aber es hat ja doch auch etwas von einem Upcycling-Gedanken.
Ja, ich finde ja auch zum Beispiel unsere Kunst, die wir im Lokal drin hängen haben, spiegelt ja auch ein bisschen so dieses aus am alten Ding was Neues zu machen. Das heißt, das haben wir ja auch dieses Thema aufgegriffen. Das heißt, es hat ja auch so ein bisschen diesen, wie du schon sagst, diesen Gedanken, dass du halt einfach nicht alles immer gleich durchstylen musst und neu machen musst, und sondern dass du halt auch aus alten Dingen oder aus Dingen, die da halt gegeben werden, was machst, das cool ist. Wir sind halt gewohnt, dass alles, wo du drin sitzt, muss cool sein.
Alle drei
sein,
Jahre durchrenoviert
muss
werden.
Es müssen die Bänke sein, es sind die Farben gerade modern. Natürlich musst du immer am Zahn der Zeit bleiben und auch ein Gefühl dafür entwickeln, was wichtig ist und was nicht, gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie heute. Aber trotzdem, glaube ich, ist so Individualismus ganz gut, und dass du dich auch nicht permanent davon ablenken lässt, was links und rechts passiert, sondern dass du dich schon auch darauf konzentrierst, was du eigentlich machen möchtest und für was du eigentlich stehst. Und das dürfen wir jetzt gerade lernen. Also den Prozess macht man gerade durch. Ja. Mhm.
Und das heißt, fix geben wir euch hier noch ein Jahr. Stimmt das?
Das wissen wir noch nicht genau. Also das ist ein bisschen, ein Ritt auf den heißen Kohlen. Wir wissen es ja nicht genau, wann das Gebäude abgerissen wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Frühjahr da was passiert, dann müssen wir raus. Das ist ganz klar kommuniziert, weil die Firma, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt hat, ja wirklich so nett ist und sagt, hey, macht's das, ihr dürft's da rein. Jetzt ist natürlich, wir können das bewirten, aber natürlich immer mit diesem Damoklesschwert, dass das jetzt da bald einmal
vorbei sein kann.
Also so richtig, ein Jahr wird es uns, glaube ich, nicht mehr geben, da an dem Standort. Je länger, desto besser natürlich, aber wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr auf jeden Fall was Neues brauchen. Mhm. Genau.
Also umso wichtiger ist, dass, wenn man das erleben möchte, dass man bald kommt wahrscheinlich.
Dass man bald kommt, ja genau. Das ist ja, also das ist das Ablaufdatum, dieses Lokal, was ja das Ganze auch wieder interessant macht.
Mhm. Gut, dann schauen wir mal, wie es da hinten weitergeht.
Genau. Machen wir mal eins fertig.
Die Küche ist nicht so groß, wie man.
Also gut, dass nicht mehr Leute hier arbeiten.
Ja, deswegen müssen wir da ab und zu ein bisschen tricksen.
Ist das jetzt wieder eine Marinade?
Genau, das ist eben die Vinaigrette, von der wir anfangs gesprochen haben. Mhm. Die haben wir eben in einem Rexglas abgefüllt. Da haben wir jetzt eben die Gurkenwürfel. Da haben wir jetzt die Rettichwürfel. Da geben wir jetzt noch ein bisschen gehackten Dill rein. Dann haben wir eben ein Dillöl, dass das Ganze quasi dann unterstützen soll, dass es natürlich auch nochmal einen farblichen Akzent gibt, ganz klar. Aber das grundsätzlich ist bei uns der Fokus tatsächlich auf den Geschmack und nicht auf die Optik. Natürlich soll beides mitspielen und es ist beides wichtig, aber in erster Linie soll es gut schmecken.
Wir haben jetzt noch ein bisschen Dill-Mayonnaise dazu. Wir machen die Mayonnaise ja meistens auf Eiweißbasis, also nicht mit ganzen Eiern oder mit Eidotter, damit es einfach ein bisschen leichter ist und ein bisschen bekömmlicher. Und die Mayonnaise werden insgesamt einfach ein bisschen frischer.
Oh, das schaut ja wunderschön aus jetzt.
Hm? Eine richtige Rose.
Das ist jetzt die gepoppte Fischhaut.
Genau, also das ist die Fischhaut eben getrocknet und frittiert. Einen super schönen Crunch und einen Knusper-Effekt eben auf das Gericht drauf.
Hast du das jetzt aus dem Garten geholt?
Ja, voll. Wir haben draußen uns ja über die Frühjahrszeit ein paar Hochbeete angelegt am Parkplatz. Nachdem wir uns gedacht haben, so ein paar Blüten und so wäre schon schön.
Mhm. Aber was ist das jetzt genau?
Das ist Dillblüte. Also das ist wirklich, wenn du einen Dill einfach länger wachsen lässt und nicht gleich abschneidest, dann bilden sich ganz oben wirklich so super intensive, wirklich super geschmackvolle Blüten und schauen natürlich auch.
Und schmeckt es dann wie Dill?
Ja, schmeckt wie Dill, sogar ein bisschen floraler, einfach ein bisschen intensiver. Hat schon fast so ein bisschen was wie Anis, ist aber natürlich noch immer im Rahmen des Bekömmlichen, also jetzt nicht übertrieben.
Und was habt ihr gesagt? Das sind zwei verschiedene Mayonnaise.
Genau,
die
also Desta ist gar keine Mayonnaise, sondern Desta ist ein Lemon Gel. Also das ist quasi ein Gel auf Basis von Zitrone, Limette. Wir haben tatsächlich sogar ein bisschen Yuzu drinnen. Ingwer wird eingebunden mit Agar und Gelan. Das ist halt natürlich eine Spielerei. Schaut aber gut aus und schmeckt wahnsinnig gut. Also es hat so eine total runde, süßliche.
Jetzt kommt der Jakob auch mit frischen Blüten.
Genau, das sind Porridge-Blüten, also das ist so eine Gurkenblüte. Genau. Also wir versuchen,
das wird natürlich der Lachsrose jetzt voll gerecht.
Ja, genau. Also ich soll das ganze Thema Blüte so aufgreifen. Genau. Obendrauf haben wir dann noch so Nori-Pulver. Mhm. Nori ist ja diese Meeresalge, die bekannt von der Sushi-Rolle ist. Mhm. Genau. Gibt aber eine super angenehme, so eine Meeresaromatik. Also das wird geröstet auf offenem Feuer. Wir haben ja so einen kleinen Holzkohlegrill und auf dem Feuer grillen wir die dann und dann malen wir das und das wird dann
das
noch drüber.
Das macht ihr selber, dieses Nori-Pulver?
Das Pulver selber, ja. Ich meine, die Nori-Blätter, die kriegst du wirklich überall zu kaufen tatsächlich. Das Pulver machen wir aber selber, aber das musst du ja nochmal rösten quasi auf Feuer, dann trocknen und dann mixen. Also da ist ja tatsächlich nichts dabei.
Genau, und das genau mit dem Thema Sushi quasi fortzusetzen, da haben wir dann noch einen frittierten Sushi-Reis, also den kochen wir. Trocknen ihn dann im Ofen und wenn man ihn dann bei ganz heißem Fett, also es hat 190, fast schon 200 Grad, kurz vorm Rauchen nochmal rausfrittiert, dann pofft er richtig schön aus und dann haben wir so einen knusprigen Sushi-Reis sozusagen.
Genau. Kann man das zu Hause auch machen, wenn Reis übrig ist?
Tatsächlich weiß ich nicht, ob es mit normalen Langkornreis funktioniert. Mit Sushi-Reis funktioniert relativ gut. Da geht es um die Struktur und da geht es um den Stärkegrad, den der Sushi-Korn hat. Und da bin ich beim normalen Reis bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn man den zu Hause jetzt normal kochen würde, dann ist es meistens immer so ein Bart. Also, was heißt Bart? Also ich bitte, ich möchte jetzt die Reiskocher zu Hause nicht.
Vertrauen.
Die Reiskocher zu Hause nicht alle. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Reiskörner müssen dann quasi so einzeln getrocknet werden. Das heißt, man gibt es dann auf ein Blech, fahrt oft drüber, dass wirklich die, also es ist schon,
steht also das ist nicht dahinter. Ganz so einfach, wie sich das so jetzt angehört hat.
Nein, das stimmt, aber.
Es hört sich oft dann vieles einfacher an, als es dann ist, weil es halt für uns ja, alltägliche Prozesse ist halt, den wir halt machen. Das heißt,
genau, so jetzt kommt nur mal die Vinaigrette drauf. Mhm. Soll ich die schon am Teller geben?
Ja, bitte, unbedingt. Ja.
Und dann kannst du es tatsächlich, wenn du möchtest.
Dann werden wir auf jeden Fall gleich ein Foto machen, weil unsere Leser wollen ja wissen, wie das ausschaut.
Ja. Ich kann mal sagen, es schaut gar nicht so schlecht aus. Könnte man eigentlich wieder mal was auf Instagram posten haben, wir sind so schlecht.
Also auf Instagram gibt es euch auch.
Ja, auf Instagram gibt es uns auch.
Theoretisch zumindest.
Es gibt uns auf Instagram. Ja. Wir betreuen unseren Instagram-Account auch selber, wo uns leider echt oft die Zeit dazu fehlt, dass wir das richtig gut machen. Wir sind uns aber auch zu geizig, dass wir es professionell machen lassen. Ja, jetzt ist der Instagram-Account halt, wie er ist.
Also die Not wird noch nicht so groß sein an Gästen.
Nein,
das ist halt unser Luxus und Problem zugleich, dass halt wir wirklich sehr, sehr gut ausgelastet sind, dass es oft, das hört sich jetzt fast überheblich an, aber nicht nötig ist, da so viel zu tun, aber natürlich hilft es und ist natürlich auch schön für die Leute zu sehen, wenn, was es bei uns gibt oder wie wir das machen.
Aber ihr habt ja auch unter Anführungszeichen nur 28 Sitzplätze, glaube ich, oder? Wie viel haben
wir?
Weniger
sogar. 24 höchstens. Also bei 24, das ist eben auch der Grund, wir haben ja grundsätzlich 24 Sitzplätze, theoretisch, aber bei 24 Sitzplätzen wird uns die Arbeit zu viel. Also wir kommen dann nicht mehr hinterher. Klar ist es bei uns einfacher und die Leute wissen es auch, aber bei 24 wird es halt dann schon happig. Also da wird es dann schon sehr rustikal und das geht dann in eine Richtung, da musst du ja auch sagen, ich meine, so ein Menü, wenn du jetzt 6 Gänge nimmst, das kostet ja trotzdem 90 Euro. Und ob es dir dann reicht, dass der Jakob dann alle 20 Minuten mal kurz vorbei ist, ist halt dann die Frage. Aber das ist eben auch einer der Gründe, warum wir sagen, es ist halt bei uns eine ganz andere Restaurant-Erfahrung. Natürlich kann man jetzt sagen, wir machen es uns mit der Aussage natürlich einfach. Aber wir machen es so, wie wir es machen. Und eben für einen Mitarbeiter wäre es vermutlich zu wenig. Und deswegen schauen wir, dass wir uns da eben genau einpendeln, so mit 20, 22 Leuten. Ja. Du kannst es gern probieren, wenn du möchtest.
Ja, also ich glaube, das muss ich fast probieren, einfach um das auch authentisch beschreiben zu können. Aber vorher würde ich noch gern eins wissen, und zwar, wir müssen natürlich nicht alle eure Geheimnisse verraten und schon gar nicht das Überraschungsmenü der nächsten Tage sozusagen jetzt hier besprechen. Aber angenommen, diese Lachsforellenrose kommt aus eine der Vorspeisen. Mhm. Was könnte denn dann danach noch folgen?
Also grundsätzlich haben wir jetzt im Menü zur Zeit, und das ist halt total sprunghaft, weil wir den Vorteil nutzen, dass wir ein Überraschungsmenü haben, dass wir auch preislich orientiert einkaufen. Das heißt, wenn wir sagen, weil zurzeit springen Produkte von Tag zu Tag. Das heißt, das eine Produkt kostet nur einen Tag 20 Euro das Kilo, dann am nächsten Tag auf einmal wieder 30. Das heißt, wir versuchen ja eben genau aus dem Grund, ist es ja auch dieses Überraschungsmenü, dass wir aus wirtschaftlicher Sicht sagen, wir können das so machen, dass es sich immer noch im Rahmen unserer Preise befindet, ohne dass man jetzt nach einem Jahr draufkommen, okay, wir haben missgewirtschaftet und jetzt gibt's uns nicht mehr.
Oder mit dem Menüpreis.
Was kommen könnte, zum Beispiel in diesem Fall haben wir jetzt einen Butternusskürbis, der wird im Ofen geschmort. Dazu kommt eine Jakobsmuschel, die wird in Butter konfiert und dann auf Holzkohle nachgegrillt. Dazu haben wir eingelegten Sand und eine Samt- und Vinaigrette.
Das klingt alles sehr verlockend.
Hört sich auch nicht so schlecht an. Aber genau, dann gebe ich dir mal ein Besteck.
Ja. Magst du ein Glas Wein? Was passt denn da für ein Wein dazu?
Wir haben da was ganz Interessantes.
Und zwar, weil ihr seid ja Köche, Geschäftsführer, Service, Abwäscher und Sommelier in einem, oder?
So ist es ja. Also ich würde mich jetzt nicht, oder wir würden uns nicht als Sommelier bezeichnen, weil es den Titel
das wäre Anmaßung.
Den Titel haben wir einfach leider nicht. aber wir versuchen uns da einfach auch genauso wie in die Küche reinzufuchsen, in das Ganze und da einfach auch viel dazu zu lernen. In dem Fall haben wir jetzt dazu Vorspeise auch in der Begleitung am Abend den königlichen Wein vom Ummertum. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, warum der auch so heißt. Und zwar ist die Rebsorte des Weines der Lindenblättrige. Und die Rebsorte ist laut Weingesetz in Österreich verboten zu verkaufen unter dem Namen. Da die ungarischen Könige den früher immer gern getrunken haben, wird jetzt unter königlicher Wein angeboten und ist somit wieder in Österreich vertreten. Ganz was Feines, hat schöne Steinobstaromen, Honig, Kräuter. Genau, und ist super begleitet zur Lachsforelle.
Genau. Ja, wunderbar. Dann sage ich danke und zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Zum Wohl.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.